herzlich willkommen hier heute Abend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich werde auch an diesem Abend ein bisschen aufzeigen, dass jeder Gedanke, den du hast, entweder aus der Liebe kommt oder aus der Angst. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Das heißt, wir können tatsächlich wählen, aus welcher Quelle unsere Gedanken kommen sollen. Und die meisten Leute sind sich dessen nicht bewusst. Also die kennen diese Wahlmöglichkeiten nicht. Die haben nie darüber nachgedacht, dass sie überhaupt eine Wahl haben. Die denken einfach, die Dinge sind so, wie ihr Ego ihnen die Welt zeigt. Und das ist ein großer Irrtum. Denn die Welt, die wir sehen, ist für jeden von uns eine etwas andere. Jeder hat so seine eigene Brille auf, durch die er in die Welt schaut und die geprägt ist durch seine Vergangenheit, durch seine Glaubensvorstellung, durch seine Glaubenssätze und Erfahrungen, durch das, was er gelernt hat, durch seine Eltern, durch vielerlei Einflüsse. Aber das ist nicht das, was uns ausmacht. Und das ist das, was mich treibt. Also mich treibt die Frage, was macht uns im Kern eigentlich aus? Und das ist so die zentrale Frage in der Spiritualität. Wer bin ich? Also wer bin ich wirklich? Ja? Oder was bin ich? Und was mache ich überhaupt hier, ja? in dieser Welt? Was tue ich hier? Warum bin ich hier? Ja? Und sehr viele Menschen stellen sich diese Frage nicht. Die machen einfach und rennen bestimmten Dingen hinterher, wie Geld oder Sicherheit oder Liebe oder so. Ohne sich aber zu fragen, was ist der eigentliche Sinn meines Daseins und wo komme ich eigentlich her und wo gehe ich eigentlich hin? Und da berühren wir natürlich Glauben im weitesten Sinne. Und da gibt es zum einen die Religionen, die so ein festes Gefüge haben, wie die sich das so vorstellen, ne? Also christliche Religion oder Buddhismus oder Islam und wie sie alle heißen, die großen Weltreligionen, die haben ein bestimmtes Modell davon, wie und warum wir hier sind. Das Gemeinsame, was die alle haben, ist, dass die von einer höheren Macht ausgehen, also einer höheren Macht als wir Menschen, einer Quelle, aus der wir alle kommen. Und das ist das, was eigentlich alle großen Weltreligionen so gemeinsam haben. Und in der Spiritualität ist das eben abseits von Religion eine Suche danach, ohne die Dogmen, die die Kirchen so haben. Ich bin da ja recht kritisch, was Bibel angeht, was christliche Kirche angeht und so weiter. Ich habe auch viele Artikel bei Spiritwissen über die Bibel, über die Kirche und so weiter geschrieben. Was nicht heißt, dass da irgendwie alles schlecht ist oder dass es in Bausch und Bogen irgendwie was Negatives ist, nicht. Aber ich sehe es halt durchaus kritisch, weil da natürlich viele Dinge geschehen sind, die eben aus meiner Sicht nicht mit dem Höheren, mit dieser höheren Quelle im Einklang stehen. Ja. Und ich benutze auch sehr ungern den Begriff Gott. Und warum benutze ich den ungern? Weil der im Laufe der Menschheitsgeschichte so häufig missbraucht worden ist. Ich vermute mal, das ist der am häufigsten missbrauchte Begriff der Menschheitsgeschichte. Weil es wurden so viele schreckliche Dinge im Namen Gottes getan oder weil angeblich Gott das befohlen hat oder so. So dass ich es kein Wunder finde, dass die Hälfte aller Menschen nicht an Gott glaubt oder nicht an ein etwas Höheres glaubt, sondern sagt, nö, was die mir da alles erzählen, in der Kirche oder in der Bibel oder in sonstigen Religionen, das halte ich alles für Unsinn und verabschieden sich einfach von diesem Thema. Und das ist sehr schade, weil ich durchaus daran glaube. Also ich glaube sehr wohl an Gott, ich glaube sehr wohl an eine höhere Quelle und dass wir alle aus der gleichen Quelle stammen und auch alle eines Tages in diese gleiche Quelle wieder eingehen werden. Und mit dieser Frage beschäftige ich mich eben schon sehr lange und damit beschäftige ich mich auch in meinem neuen Buch. Im Grunde, und das ist für mich die höchste Frage, die man sich in der Spiritualität stellen kann. Ihr wisst, ich habe auf spiritwissen.de über 200 verschiedene Themen, die ich da bespreche. Viele, viele Alltagsthemen und so. Aber der Kern aller Themen ist die Frage, wo komme ich her? Wo gehe ich hin und was tue ich hier eigentlich? Und das stand schon über dem Orakel, über dem Orakel von Delphi. Vielleicht die das so ein bisschen Geschichte und so, die wissen das, erkenne dich selbst. Ja? Das stand im alten Griechenland, im Orakel von Delphi stand schon, Mensch, erkenne dich selbst. Und das ist halt die zentrale Frage vieler Philosophen und wie gesagt natürlich auch der Religion und so. Und ich würde mich gerne dieser Frage und diesem Thema aus meiner Perspektive ein bisschen nähern, wenn ihr dazu Lust habt und euch auch ein bisschen ein paar Ideen vorstellen, die ich auch in diesem Buch dann weiter ausführe. Die Idee zu dem Buch, muss ich vielleicht nochmal erklären, ist entstanden, weil ich auf Spiritwissen ja immer nur einzelne Artikel habe. Das hat aber erstmal so keinen Zusammenhang. Oder der Zusammenhang ergibt sich höchstens, wenn du sehr viele Artikel von mir schon gelesen hast. Also da gibt es jetzt so keinen roten Faden, wo man sagt, Thema 1, 2, 3, 4, 5. Und deshalb hielt ich es für sinnvoll, einmal das wirklich, ich sage jetzt mal von A bis Z, zu erklären, was ich in meiner bisherigen Entwicklung, in meiner spirituellen Entwicklung für mich herausgefunden habe und für mich für wahr halte aufgrund der Quellen, die ich habe. Und ich habe eben das große Glück, dass ich schon sehr früh Kontakt hatte zu einem Medium, die in der Lage war zu channeln. Also das heißt, die Botschaften aus der geistigen Welt empfangen konnte. Und mit der, meine erste Frau, die das kann, und die in der Lage ist, ganz normal, wie bei einem ganz normalen Gespräch, Fragen zu beantworten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, daran glaube ich nicht und so, das ist alles Quatsch oder wie eine Wahrsagerin oder so. Ja, das ist nur in der Theorie so, solange du es nicht selbst erlebt hast. Denn wenn du Fragen stellst, die nur du selbst wissen kannst oder deine eigene Mutter oder so und darauf Antworten kriegst, und zwar welche, die wirklich ein anderer nicht wissen kann, dann weißt du nach 2, 3, 5 Fragen, da muss was dran sein. Das kann sich nicht jemand ausdenken. Der kann das nicht wissen. Und insofern ist das sehr schnell und sehr eindeutig herauszufinden, ob jemand das wirklich kann, also jemand wirklich channeln kann und ob diese Botschaften aus der geistigen Welt kommen oder eben irgendeiner da nur Hokuspokus macht und dir das erzählt, was du hören willst. Ja, und ich hatte dieses Glück, dass war relativ, ich glaube Anfang 30 oder so, glaube ich, Mitte 30. Ich habe unheimlich viel gefragt, weil ich natürlich viel wissen wollte. Ich wollte wissen zu meiner eigenen Leidensgeschichte. Ja, ich hatte heftige Migräne, ja, Clustermigräne, richtig viel. Und natürlich, wie jeder von uns, auch irgendwelche Dinge in der Kindheit, die schwierig waren und so weiter. Und so habe ich eben viel gefragt, warum musste das so sein? Warum ist das passiert? Warum habe ich Migräne? Und bla bla bla, was ist der Hintergrund? Und dabei habe ich eben sehr, sehr viel gelernt. Und das meiste davon habe ich eben auch in Spiritwissen in irgendeiner Form dann verarbeitet. Natürlich sind im Laufe der Zeit dann noch viel mehr Quellen dazu gekommen. Ich habe sehr viele gechannelte Bücher gelesen. Und ich habe eben auch mit anderen Channel-Medien zu tun gehabt und so weiter und so weiter. Und so hat sich da bei mir so ein gewisses Bild entwickelt. Und dieses Bild muss nicht vollständig sein. Das muss auch gar nicht richtig sein. Das ist einfach der Stand meines momentanen Bewusstseins. Und das ist das, was ich dir anbiete, was ich gerne mit dir teile und dich dazu einlade, dir das anzuhören, das zu reflektieren und für dich das zu nehmen, was für dich stimmig ist und was dir irgendwie weiterhilft und dich irgendwie weiterbringt auf deinem Weg. Und das ist das Angebot, was ich mit Spiritwissen mache und eben was ich auch mit diesem Buch mache. Ja, schauen wir uns doch mal an, was macht eigentlich den Menschen aus? Also, ne, was, wenn du sagst, so, woraus besteht der Mensch denn eigentlich? Und die häufigste Antwort, die man dann so kriegt, ist Körper, Seele, Geist. Also der Mensch besteht aus diesen drei Dingen, Körper, Seele, Geist. Beim Körper wissen wir relativ gut Bescheid. Ne? Erstens haben wir alle einen und zweitens sind wir natürlich da durch die Medizin und durch die Forschung und so weiter schon auch sehr weit, sehr viele, nicht alle, aber doch auch sehr viele Mechanismen des Körpers zu verstehen. Also das ist alles gut erforscht. Bei Seele und Geist, da wird es dann schon schwieriger. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist eine Seele? Oder wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist Geist? Da wird es dann schon schwieriger mit der Definition. Und wenn du dann 10 Leute fragst, dann wirst du wahrscheinlich 10 verschiedene Antworten kriegen. In Nuancen. Also da sind wir uns dann alle nicht mehr so einig. Beim Körper, das ist ziemlich klar. Seele, Geist nicht. Und deshalb will ich dir meine Interpretation dessen sagen, weil es hilft einfach zu verstehen, wie gesagt, was uns ausmacht. Seele ist für mich der Teil, der empfindet. Das ist der Teil, der auf Gefühle aus ist, der natürlich geistig ist, also nicht als Körper existiert, nicht materiell, sondern rein geistig. Und es ist aber trotzdem eine Individualität. Also deine Seele ist ein individueller Ausdruck der Quelle. So würde ich das beschreiben. Und diese Seele wird gespeist von den Informationen und von den Erlebnissen, die wir in unserem Leben haben. Und zwar nicht nur von einem, sondern von vielen. Die Seele ist unsterblich und inkarniert Teile dieser Seele, inkarniert. Und wir sind, so verstehe ich uns als Mensch, wir sind ein Teil dieser Seele. Und wenn wir eines Tages unseren Körper wieder ablegen, dann geht der Teil von uns, der Seele ist, wieder in die Seele zurück. Und die Essenz dessen, was wir hier auf dem irdischen Weg erlebt haben, geht in die Seele ein als Erfahrung. Und das ist, wie die Seele lernt und wie die Seele reift und wie die Seele wächst. Das macht übrigens auch den Unterschied aus zwischen einer jungen Seele und einer alten Seele. Vielleicht habt ihr diese Begriffe schon mal gehört oder sogar selbst verwendet. Manchmal spricht man von einer alten Seele, wenn Menschen sehr weise sind oder sehr erfahren klingen oder so. Und damit meint man, also was derjenige, der das dann sagt, meint, weiß ich natürlich nicht, aber in der Regel ist das dann so, dass man darauf hinweist oder aus der spirituellen Perspektive, dieser Mensch hat schon viele Inkarnationen gehabt, er hat schon viele Erfahrungen gesammelt und er ist auch mit seiner Seele gut verbunden, sodass er also die Informationen und die Rückerinnerung aus anderen Leben oder auch anderen Erfahrungen noch in sich trägt. Und das kann dann ausmachen, dass ein Mensch sehr reif wirkt oder sehr weise wirkt. Und es gibt wiederum andere, die sehr naiv wirken oder sehr unbeholfen oder wie auch immer, wo man dann vielleicht den Eindruck haben kann, das ist noch eine junge Seele, die probiert sich noch aus, die ist erst in ihren ersten Inkarnationen. Das ist überhaupt keine Bewertung. Also Bewertung ist ohnehin, komme ich später nochmal drauf, ganz wichtiges Thema. Wir haben alle irgendwann mal angefangen und irgendwann werden wir alle in den Zustand der Erleuchtung kommen. Und was bedeutet das? Erleuchtung, komme ich auch nochmal genauer drauf. Aber das ist dann der Zustand, wo du in vollem Bewusstsein bist, wieder mit deiner Seele in einer Einheit zu sein. Das heißt, dann bist du nicht mehr nur irgendwie als Körper oder als Bewusstsein hier auf der Erde, sondern da bist du voll und ganz wieder mit deiner Seele verbunden und erkennst dich selbst als Geist, als reinen Geist. Und das ist der Zustand, den ich unter Erleuchtung definiere. Und wir alle kommen irgendwann in diesen Zustand. Und das ist gleichzeitig der Grund unseres Hierseins. Wir wollen das lernen, uns wieder zurückzuerinnern an diesen Zustand. Und auf diesem Weg dorthin sammelt die Seele Erfahrungen, ja, und zwar von einer Inkarnation zur nächsten. Ich habe schon bei Spiritwissen unter dem Thema Seele eine Information hingeschrieben, die viele vielleicht überrascht, weil dieser Weg zur Erleuchtung, der geschieht nicht in einem Leben. Der geschieht in vielen, vielen, vielen. Man sagt, zwischen 850 und 1200 Leben hat jeder Mensch, der in den Zustand der Erleuchtung kommt. Das ist also ein riesiger Prozess. Jetzt muss man auch wissen, Außerhalb unseres irdischen Daseins gibt es Zeit nicht. Für die Seele existiert Zeit nicht. Der ist halt völlig egal, wie lange das dauert, ob das nun ein paar hundert Leben mehr sind oder weniger. Weil aus dieser Ebene, in der die Seele existiert, wie schon gesagt, das ist in der Einheit, in der außerhalb unserer materiellen und irdischen Welt. Und in diesem Zustand empfindet die Seele keine Zeit. Und etwas ganz Eigenartiges, für die Seele geschehen all diese Leben gleichzeitig. Das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Und wenn wir Reinkarnationstherapie oder so machen oder hören und unseren Leben zurückerinnern, dann haben die eine zeitliche Abfolge. Ja, da war 18. Jahrhundert, da habe ich das und das gemacht und dann habe ich da nochmal inkarniert. Und so. Das gibt den Eindruck einer zeitlichen Abfolge von A nach B. Die gibt es für die Seele so nicht. Aber das können wir uns mit unserem Verstand so nicht vorstellen. Deshalb brauchen wir es auch gar nicht erst versuchen. Man kann es einfach mal als Information hinnehmen, weil es, wie gesagt, auf dieser Ebene keine Zeit gibt. Aber deshalb muss man eben sehr vorsichtig sein mit so einer Bewertung, wenn man den Eindruck hat, da das ist jetzt ja ein Einsteiger sozusagen und der hat noch nicht so viele Inkarnationen, noch nicht so viel Erfahrung. Die Frage ist ja, was der aus seinem Leben macht. Also das heißt, mit welchem Bewusstsein der gekommen ist und bis zu welchem Bewusstsein der sich jetzt entwickelt hat. Das ist ja der Fortschritt, den der macht. Und den kann niemand beurteilen, der nicht weiß, wo kommt der her. Ja, also wie ist der eingestiegen, mit welchem Vorwissen oder mit welchem Erfahrungsschatz bereits. Und das kann sein, dass so einer, der nur wenige Inkarnationen hat, viel weiter ist, als man selbst, als man die fünfte Inkarnation hat zum Beispiel. Ja? Und deshalb, Bewertung ist überhaupt nicht ein Kriterium, nachdem man Menschen oder den Entwicklungsstand eines spirituell entwickelten Menschen irgendwie einschätzen kann. Wir sind alle im Werden, ja, auf irgendeiner Stufe. Und wir alle haben gleich angefangen und wir alle kommen irgendwann in den gleichen Zustand, nämlich in den ich schon beschrieben habe, in den der Erleuchtung, dass wir uns voll bewusst sind, dass wir reiner Geist sind und was wir dann auch für Möglichkeiten haben und für eine Macht haben und für Gestaltungsmöglichkeiten. Ich werde die nachher noch ein bisschen genauer beschreiben. So viel also einfach mal zu der Definition von Seele und Geist. Was ist jetzt eigentlich Geist? Geist ist die Grundlage von allem. Alles ist Geist, würde ich sagen. Die Seele besteht aus Geist. Und Geist ist das, was uns denken lässt. Geist ist das, was Gedanken produziert. Und woraus die Gedanken kommen. Die Gedanken kommen aus dem Geist. Unser Bewusstsein ist das, was die Gedanken des Geistes empfängt und übersetzt in unser irdisches Verständnis, also in unsere irdische Welt. Je entwickelter ein Bewusstsein ist, desto mehr Gedanken kann es verarbeiten und empfangen, desto reiner kann es auch die Gedanken des Geistes empfangen. Also Bewusstseinsentwicklung bedeutet, gezielter die Gedanken, die der Geist produziert, auswählen zu können und damit auch die Quelle. Denn Geist kommt aus der Einheit. Geist ist eins. Es gibt nur einen Geist. Ich mache mal eine kleine Exkursion in den christlichen Glauben und in die Bibel. Da heißt es, Gott erschuf einen Sohn nach seinem Ebenbild. Das ist eigentlich ganz interessant, weil wieso einen Sohn? Wir sind doch ganz viele. Jetzt ist es so, dass, was ist denn Gott? Gott ist Geist. Na, ganz offensichtlich. Ist ja nicht materiell und ist kein Körper. Also, ne, ist ja Geist. Er schuf etwas nach seinem Ebenbilde. Das heißt, er schuf auch Geist. Aha. Also, was er erschuf, ist jetzt nichts Materielles oder sind nicht viele einzelne Teile, sondern er schuf etwas wie er selbst, auch Geist. Und das wird in der Bibel Sohn genannt. Warum nicht Tochter? Ja, die Zeit der Bibel, da war alles patriarchalisch. Ich meine, ist immer natürlich immer noch irgendwie, aber da hat man alles mit männlichen Geschichten und mit männlichen Symbolen und so weiter beschrieben. Und deshalb hat man damals auch diesen Begriff Sohn gewählt. Und da ist dann auch diese Sache Vater und Sohn. Also warum hat man das gewählt? Das sind familiäre Begriffe. Und die Idee dahinter ist, dass der Vater den Sohn zeugt. Nicht umgekehrt. Also der Sohn macht nicht den Vater, sondern der Vater macht den Sohn. Und das ist die Idee, die man damit ausdrücken wollte, in der Bibel zu sagen, und Gott erschuf seinen Sohn. So, jetzt erschuf er aber nur einen Sohn. Das bedeutet, er schuf nur einen Geist. Und wir alle sind Teil dieses einen Geistes. In unterschiedlicher Ausprägung. Ein Geist kann viele verschiedene Formen annehmen, aber im Grunde genommen, es gibt nur einen Geist und wir alle sind Teil von diesem einen Geist. Und das Problem ist, dass wir das, was heißt Problem? Aber die Situation ist die, dass wir das hier vergessen haben. Ja? Keiner von uns fühlt sich wirklich irgendwie mit allem, also die allerwenigsten, nur die Erleuchteten eben, ja, fühlen sich wirklich mit allem verbunden und sehen, dass alles Geist ist und dass hinter allem Geist steckt und steht und dass auch alles aus Geist entstanden ist. Versuchen wir mal, das zu verstehen. Also, wir glauben ja, wir sind, viele von uns glauben einfach, dass sie ein Körper sind. Ja, also dass da, und dann sterbe ich und dann bin ich tot und dann ist nichts mehr. Das ist ja eine häufige Idee. Jetzt ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn du schläfst? Da kümmerst du dich ja auch irgendwie nicht um deinen Körper. Wer kümmert sich um deinen Körper, während du schläfst? Wer kümmert sich eigentlich dadurch, dass dein Herz schlägt, also um den Takt, in dem dein Herz schlägt, oder um deine Atmung? Der bist du dir im Normalzustand überhaupt nicht bewusst. Und im Körper laufen tausende Prozesse ab, also chemische, biologische, elektrische, also nervliche und so weiter, laufen tausende Sachen ab, die wir überhaupt nicht bewusst irgendwie kontrollieren oder steuern. All dies wird von einem Geist gesteuert, also vom Körper selbst. Aber wir sind nicht dieser Körper. Denn zum Beispiel nachts im Traum verlassen wir unseren Körper und träumen eine ganz andere Realität, eine ganz andere Welt. Und das Interessante ist, versuch dich mal an einen sehr intensiven Traum zu erinnern, dass du träumst, merkst du erst dann, wenn du aufwachst und erkennst, ah ja, das war ja nur ein Traum. Innerhalb des Traumes kommt dir der Traum so realistisch vor, dass du nicht merkst, dass du träumst. Und noch was Interessantes. Wieso kannst du eigentlich in deinem Traum sehen? Du hast die Augen deines Körpers geschlossen. Wenn jetzt die Augen das Einzige sind, wodurch wir sehen können, wieso kannst du dann im Traum sehen? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Das zeigt, also es sind einfach alles Hinweise darauf, ich will das nicht als Beweis deklarieren, aber das sind alles Hinweise darauf, dass wir nicht das sind, was wir glauben. Das heißt, es ist der Geist, der träumt. Und er zeigt uns eine Wirklichkeit, die genauso real ist wie die, als wenn wir wach sind, also in unserem Wachbewusstsein. Du kannst in einem intensiven Traum das nicht unterscheiden. Träume ich oder wache ich? Und wie gesagt, das Einzige ist, wenn du aufwachst, ach, das war ja nur ein Traum, jetzt sehe ich ja die Realität. Und ich fürchte, genau das Gleiche wird eines Tages mit dem passieren, was wir unsere eigene Realität nennen. Das heißt, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir aufwachen. Ich nenne das jetzt mal den Zustand der Erleuchtung. Und in dem Moment werden wir feststellen, dass das, was wir bisher für unsere Realität gehalten haben, auch nur ein Traum war. Dass das, was wir für unsere Vergangenheit gehalten haben, für unsere persönliche Geschichte und dass wir das so und so und so erlebt haben, dass wir erkennen, dass es nur ein Traum war im Geist, dass das so passiert ist. Und das Gleiche gilt für die Zukunft, dass wir uns das so und so vorgestellt haben. In Wirklichkeit gibt es weder Zukunft noch Vergangenheit. Jetzt wirst du protestieren und sagst, ja, aber gestern, da war doch das und das. Ja, und außerdem habe ich eine Reise gebucht in 3 Wochen, wenn es keine Zukunft gibt, was soll das alles? Ja, wir benutzen die Zeit hier auf der Erde, um uns zu orientieren. Und unsere Idee ist, dass die Dinge irgendwo anfangen, einen Verlauf haben und dann irgendwo wieder enden. Im Geist ist das nicht so. Im Geist ist alles, was existiert, unsterblich und unvergänglich. Das ist total interessant. Da gibt es einen Satz, der Frieden Gottes. Worin liegt eigentlich der Frieden Gottes? Warum hat Gott keine Angst? Und warum hat auch sein Sohn, der auch Geist ist, keine Angst? Und dementsprechend, wir sind der Sohn. Wir sind ein Teil von diesem Sohn. Also ja, dieser Geist, dieser reine Geist, würde ich den mal nennen. Warum hat er keine Angst? Und da gibt es diesen Satz. Der Friede Gottes liegt darin, dass er weiß, dass nichts Unwirkliches existiert und dass nichts Wirkliches bedroht werden kann. Was heißt das jetzt, unwirklich und wirklich? Für Gott oder den reinen Geist ist nur das wirklich, was unsterblich ist, was ewig ist. Das ist nur das, was für die Realität ist. Und alles, was vergänglich ist, was einen Anfang und ein Ende hat, was veränderbar ist, das ist nur ein Traum, das ist nur eine Illusion. Aus der Sicht des reinen Geistes oder aus der Sicht Gottes, was in diesem Fall eins ist, weil Gott und sein Sohn sind eins. Auch das steht in der Bibel und das sehe ich nach all meinen Recherchen auch aus anderen Quellen eben genauso. Das ist natürlich nicht unsere Realität hier als Mensch auf der Erde, weil wir uns identifizieren zumeist mit unserem Ego. Was ist jetzt dieses Ego? Das Ego ist etwas, was uns hier auf der irdischen Welt die Orientierung ermöglicht. Aus dem Ego kommen die Bewertungen, Entscheidungen, aber auch die Ängste, Sorgen und so weiter. Und aus dem Ego kommt unsere Vergangenheit, also im Ego ist diese Vergangenheit gespeichert, von der wir glauben, dass sie so geschehen ist, und eine imaginäre Zukunft, die sich das Ego vorstellt. Die ist ja auch bei jedem von uns anders. Und daran schon können wir erkennen, dass das eben Geist ist. Das heißt, ja, dein Bild von der Zukunft ist sicherlich ein anderes als meines. In Nuancen, und vielleicht auch sehr fundamental. Und das gilt auch für die Vergangenheit. Selbst wenn du an deine Vergangenheit denkst und sagst, das ist genau so passiert, und dann sprichst du beispielsweise mit deiner Mutter über diese Situation, wenn die noch lebt, dann kann das gut sein, dass deine Mutter sagt, nee, das war ganz anders, das war so und so. Und du sagst, nein, du hast mich doch immer so und so, du hast doch immer das und das zu mir gesagt. Und dann ist es auch so passiert. Nein, weißt du? Und dann streitet man sich über das, wie das damals war. Und daran kannst du sehen, dass Vergangenheit etwas sehr Subjektives ist. Ob das wirklich so geschehen ist, du bist dir sicher, das war so, ist mir klar. Ja, ich auch, meine Vergangenheit, die war genau so, wie ich das jetzt im Kopf habe. Aber wenn ich mit anderen Personen spreche, die in der gleichen Situation lange mit mir zusammen waren, dann sagen die möglicherweise, nee, das war ganz anders. Und darin sehen wir, dass wir die Dinge, die geschehen, bewerten. Ja, wir bewerten die, wir beurteilen die und packen da ein Etikett drauf. Und sagen, boah, das war eine Beleidigung. Der hat das gemein zu mir gesagt, der hat mich beleidigt, zum Beispiel. Ne? Und der andere sagt, was, wieso beleidigt? Ich habe doch nur dich darauf hingewiesen und so, das war doch ganz liebevoll gemeint. Ne? Und so entstehen natürlich Missverständnisse, so entsteht auch Streit, so entstehen Verletzungen, so entstehen viele Konflikte, ja, und Ärger und Frust und viele andere unangenehme Dinge. Worauf ich nur hinweisen will, ist, dass jeder durch seine eigene Brille schaut. Und die Vergangenheit, von der du glaubst, dass sie genauso war, ist ein Produkt deines Geistes. Es ist ein Produkt von Bewertung und Beurteilung in der Situation, in der es geschehen ist. Und das ist deine ganz persönliche Sicht. Und die ist dann nicht nur auf die Vergangenheit bezogen. Das ist auch deine persönliche Sicht auf die Welt, so wie sie heute ist. Und die ist vielleicht bei dir auch wieder anders als ja, bei deinem Nachbarn, bei deinem Freund, bei deiner Freundin, bei deinem Partner, bei deinem Chef, keine Ahnung. Jeder hat seine eigene Sicht auf die Welt. Und wie bildet die sich? Durchs Ego. Das Ego sieht die Welt durch die Brille seiner eigenen Beurteilung, Bewertung, Erfahrung und so weiter. Das heißt, Niemand von uns sieht die Realität. Niemand von uns sieht die Welt so, wie sie wirklich ist. Jeder von uns sieht eine gefärbte Welt. Und der eine sagt, diese Welt ist bedrohlich, überall Atomraketen und Krieg. Der andere sagt, nein, das ist eine wundervolle Welt und ich habe einen botanischen Garten und da ist nur Liebe und Bienen und ach toll. Und da gibt es Millionen von Varianten natürlich. Und das heißt einfach, das ist die Brille des Egos, die uns eine bestimmte Welt sehen lässt. Das Problem mit dem Ego ist, das Ego hat Angst. Das Ego hat grundsätzlich Angst. Und woher kommt diese Angst? Der reine Geist hat keine Angst. Mit reinem Geist meine ich den, der auf Seelenebene existiert, der in der Einheit existiert. Das ist der reine Geist, von dem wir Teil sind. Aber ein Teil von uns, ein Teil von unserem Geist, hat dieses Ego erschaffen. Und jetzt glauben wir, dieses Ego zu sein. Und jetzt betrachten wir die Welt durch die Brille des Egos. Und da ist viel, ja, wie soll ich sagen, viel Unangenehmes. Wir sehen Angriffe, wir sehen Kampf, wir sehen Bedrohung, wir sehen Gefahren. Wir haben den Eindruck, dass wir uns verteidigen müssen. Wir haben den Eindruck, dass Mangel existiert und viele andere Dinge. Der Kern dieser ganzen Gedanken ist Angst. Und diese Angst rührt daher, dass das Ego glaubt, alleine zu sein und getrennt zu sein von der Einheit. Und da das Ego auch Geist ist, das Ego ist ja nicht irgendwo im Körper oder sitzt irgendwo im Gehirn, wo man es rausoperieren könnte, müsste man auch gar nicht. Das Ego ist überhaupt nichts Schlechtes. Aber dieses Ego besteht aus Geist, es ist Geist. Und ich nenne es den niederen Geist. Also wir haben den höheren Geist, der in der Einheit ist und sich der Einheit bewusst ist und für den alles nur real ist, was ewig ist und unsterblich. Und wir haben den niederen Geist, nämlich den unseres Egos, der glaubt, sich von der Einheit getrennt zu haben und ein individuelles Ich zu sein. Und daraus entsteht die Angst, weil jetzt bin ich alleine. Und jetzt bin ich alleine und ich muss kämpfen und ich muss mich wehren gegen andere. Die greifen mich an, die wollen was von mir haben, die wollen mich vielleicht ausbeuten, die wollen, dass ich das tue, was in deren Interesse ist. Und so weiter und so weiter. Ja, die wollen in der Partnerschaft bestimmte Dinge, die ich tue. Die wollen, also sehr, sehr vielschichtig natürlich. Aber im Grunde genommen ist das Ego wie ein kleines Kind, das Angst hat, weil es alleine ist. Und dieser ganze Streit und die ganzen Konflikte, die ganzen Bewertungen sind ein Zeichen der Suche nach Sicherheit, der Suche danach, sich irgendwie absichern zu wollen. Ja? Durch Kontrolle, ich greife lieber erstmal alle an, bevor die mich angreifen können. Ja, ihr habt sowieso alle keine Ahnung. Ne? Dann mache ich erstmal so alle mundtot, dann könnt ihr mich nicht angreifen, weil eigentlich habe ich Angst, dass sie mich angreifen. Ja? Dann mache ich sie lieber zuerst platt. Und viele andere destruktive Mechanismen. Das Problem ist, dass diese Angst und diese Mechanismen, die daraus entstehen, unsere Welt, also die Angst immer weiter fördern. Denn wenn ich dich als erstes bekämpfe, weil ich Angst habe, weil ich Sicherheit suche und weil ich nicht will, dass du mich angreifst, und ich greife dich vermeintlich an, ja, dann kriegst du auch Angst und sagst, oh Scheiße, ich werde bedroht. Ja, oder der beleidigt mich oder der beschimpft mich oder der setzt mich herab oder wie auch immer. Und dadurch potenziert sich die Angst. Und das ist die Welt, auf die wir heute schauen. Es ist eine Welt, wo viel Ausbeutung geschieht und viel Manipulation, viel Egoismus. Ja? Also ich zuerst, scheiß auf die Umwelt, scheiß auf andere Leute, ich kümmere mich nur um mich und mache nur das, was für mich gut ist. Erleben wir gerade in den USA sehr plakativ. Eine Sache, die uns etwas darstellt oder die uns etwas zeigt im Äußeren und uns auf etwas hinweist. Ein Kapitel in meinem Buch beschäftigt sich mit Form und Inhalt. Und der Kern dieses Kapitels ist eigentlich der, dass alles, was du siehst im Außen, nur ein Symbol ist für eine geistige Idee. Ja? Auch Trump in Amerika steht für eine geistige Idee. Und schau dir an, was er macht und wie er es macht, und du erkennst die geistige Idee, die dahinter steht. Ja? Aus welchem Geist heraus er diese Dinge tut. Ja? Auch hier wieder, alles ist Geist. Und er hat eine bestimmte Geisteseinstellung und für die repräsentiert er. Nicht nur er steht für diese Idee. Und die ganze Welt, vor allen Dingen die Amerikaner, haben jetzt die Gelegenheit, damit Erfahrungen zu sammeln. Das muss man nicht bewerten, ob das gut ist oder schlecht ist oder so. Das wissen wir gar nicht. Wir können gar nicht beurteilen. Urteil kommt immer vom Ego. Und das Ego ist getrennt, das ist alleine. Und das Urteil des Egos kann nur darauf basieren, was du früher schon erlebt hast, was du gelernt hast, was du, dein Glauben und alles Mögliche. Ne? Aber das ist dein persönliches Urteil. Das hat nichts zu tun mit dem, worauf es eigentlich uns Menschen im Sinne von Bewusstseinsentwicklung hinweisen will. Alles, was im Außen geschieht, ist ein Symbol für etwas Geistiges, für eine geistige Idee. Und so ist auch alles Materielle entstanden. Wenn du dir, was weiß ich jetzt hier, meine Computermaus, ja, wie ist die entstanden? Der Ursprung dieser Computermaus ist, dass die sich irgendein Techniker oder Ingenieur ausgedacht hat, ja, und sich überlegt hat, wie könnte man das machen? Wie könnte man einen Computer besser steuern als mit so einer Tastatur? Und hat er darüber nachgedacht und irgendwann hat er ein paar Teile genommen, zusammengefügt, ausprobiert und so ist eine Maus entstanden. Aber nicht nur die Maus. Alles, was du sehen kannst, jeder Stuhl, jeder Tisch, jeder, keine Ahnung, Bildschirm, jedes Haus, alles ist zuerst im Geist entstanden. Geist ist der Ursprung von allem. Zuerst ist immer die Idee im Geist. Und dann, ja, fängt ein Prozess an, die Dinge in die Materie zu bringen, also in die materielle Welt zu bringen. Aber der Ursprung von allem ist Geist. Und deshalb sage ich, wir sind Geist. Wir sind Geist, der etwas erschafft, und zwar in seinen Gedanken. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich erschaffe doch gar nichts. Doch, du erschaffst ständig. Du erschaffst ständig eine Welt in deinen Gedanken und verstärkst sie und unterstützt sie und manchmal änderst du sie auch. Ne? Gedanken sind frei. Du kannst jederzeit etwas ändern. Und deshalb heißt mein Buch auch Der Lichtschalter im Kopf. Das ist kein Fachbuch für Elektriker, sondern das will dich darauf hinweisen, dass du deine Gedanken in deinem Kopf verändern kannst, wenn du möchtest. Und zwar geht es nicht um den einzelnen Gedanken. Es ist nicht positives Denken. Ach, die Welt ist toll, wir lieben uns alle, ist ja super. Nee, das bringt gar nichts, wenn die Wurzel deiner Gedanken nicht verändert wurde. Solange Angst die Wurzel deiner Gedanken ist, kannst du einzelne Gedanken ändern, so viel du willst. Da kommt sofort der nächste und der ist dann wieder angstbesetzt. Es geht darum, dieses, was ich damit meine, mit diesem Lichtschalter im Kopf, ist, den Lichtschalter umzulegen von Angst zu Liebe. Und das hat damit zu tun, womit du dich identifizierst. Solange du dich mit einem Ego identifizierst, das alleine isoliert, von allen getrennt durch die Welt läuft, basiert dein Denken auf Angst. Solange wirst du dich schützen müssen, wirst du Angst haben vor Angriffen, vor allen möglichen Eingriffen in dein Leben, vor Verlusten und so weiter und so weiter. Wenn du dahin kommst, dass du Liebe als deine Quelle wählen kannst, das ist die Identifikation und die Erkenntnis mit dem reinen Geist. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich im Kern meines Wesens Geist bin und geistig bin, was soll mich dann noch bedrohen? Dann weiß ich, ich habe einen Körper, ich bewohne einen Körper, aber das bin ich nicht. Ich kann diesen Körper jederzeit ablegen, ja, oder ne, egal was passiert, kann mir auch irgendwie durch einen Unfall oder ne, durch das, was wir Tod nennen, aber da sterbe ich nicht. Dann existiere ich weiter auf dieser geistigen Ebene. Das klingt jetzt so nach dem Glauben oder ja, da glaube ich auch nicht so ganz dran oder so. Dann beschäftige dich aber mal mit Dingen wie zum Beispiel Nahtoderfahrung. Es gibt viele Bücher, wenn du da mal schaust, bei Amazon oder sonst wo, Nahtoderfahrung, gibt es viele Bücher, die übrigens übergreifend auf der ganzen Welt die gleichen Phänomene berichten. Zum Beispiel, dass wenn die gestorben sind oder einen Unfall hatten, ja, oder Herzstillstand, dass sie dann über ihrem Körper schweben und ihren Körper von oben gesehen haben und genau sagen konnten, was umstehende Personen gemacht haben, was die gesagt haben, was die getan haben. Und wenn die dann reanimiert worden sind, ja, Nahtoderfahrung heißt ja, dass die danach wieder ins Leben zurückgekommen sind, können die genau berichten, was da passiert ist. Und das ist ein Beispiel dafür, dass wir nicht sterben, wenn der Körper aufhört, ja, sondern dass wir dann gar nicht merken, dass wir gestorben sind, sondern unseren Körper von oben sehen und denken, was ist denn hier los? Und was macht denn der Willi da? Und warum kommt denn jetzt die Frau da mit zum Defibrillator angelaufen und so? Wir kriegen das alles mit. Und das kannst du dir nachlesen in diesen Nahtoderfahrungen, die es in zig Büchern gibt aus zig verschiedenen Ländern, wo Menschen überall diese gleichen Erfahrungen machen. Aber natürlich nicht nur da. Ich habe Traum schon angesprochen. Im Traum bist du reiner Geist, da bist du nicht mehr Körper. Da bist du in anderen Welten unterwegs. Du kannst sagen, in Fantasiewelten, vielleicht ja auch in Parallelwelten und so weiter. Wollen wir jetzt nicht drüber spekulieren, aber wie Träume zustande kommen. Aber Tatsache ist, du erlebst eine Welt, aber nicht, die hat nichts mit deinem Körper zu tun, weil der liegt da im Bett und schläft. Und trotzdem erlebst du etwas ganz anderes. Auch daran kannst du sehen, dass du Geist bist in Wirklichkeit und dass das, was du dann für eine Realität hält, nur ein Traum ist. Ein anderes Beispiel wäre Hypnose. Ich könnte dir unter Hypnose jetzt, also ich kann das nicht, aber ein Hypnotiseur, denk mal, was der machen kann. Ich habe selbst mal so ein Wochenende Hypnose gebucht, ja, von so einem Hypnotiseur, der das einem dann beigebracht hat. Und da haben wir Experimente gemacht. Und unter anderem hat der mich hypnotisiert. Und dann haben die mich aufgefangen. Also der hat gesagt, du bist jetzt steif wie ein Brett. Ja, und tatsächlich war ich steif wie ein Brett. Ich habe das gar nicht so gemerkt oder so gespürt. Aber ne, dann haben mich zwei Helfer genommen. Und dann haben die einen Stuhl unter meine Füße gepackt und den anderen Stuhl unter meinen Kopf mit dem Kissen. Das heißt, die Körpermitte war frei. Und dann hat sich da einer draufgestellt, auf die Mitte meines Körpers. Da war nichts darunter. Und ich bin jetzt nicht der Kräftigste. Der hat sich nichts bewegt. Das heißt, mein Körper war wirklich steif wie ein Brett. Wie ist das möglich? Das kann ich im normalen Zustand ja nicht. Also, ne, wenn du jetzt das machst, das mal, dann sack ich durch wie so ein nasser Sack. Ja, also, was wir hier sehen ist, dass auch der Körper zum Beispiel über den Weg der Hypnose Suggestionen bekommen kann und darauf reagiert. Und zwar in einer Weise, die wir mit unserem Tagesbewusstsein nicht hinkriegen, weil wir gar nicht daran glauben. Ich glaube nicht daran, dass ich die Kraft habe, zwischen zwei Stühle gepackt und dass ich dann da einer draufstehen kann. Und alleine deswegen, weil ich das nicht glaube, funktioniert das nämlich auch nicht. Aber in Hypnose glaube ich das. Oh, ich bin Brett. Oh, super, ich bin hart wie ein Brett. Und dann funktioniert das auf einmal. Und auch hier siehst du den Einfluss von Geist. Und auch, wer ist hier der Chef, der Körper oder der Geist? Nein, es ist der Geist. Und wenn du dem den Impuls gibst, dann reagiert der Körper so. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die unter Hypnose keine Schmerzen mehr empfinden. Es gibt Zahnbehandlungen, ja, wo man unter Hypnose, die kriegen die keine Betäubung. Ja, oder sogar kleinere OPs und so, die unter Hypnose gemacht werden, empfinden keinen Schmerz. Ja, weil das alles geistig ist. Ein sehr schönes Beispiel ist auch das Familienstellen. Vielleicht hast du das mal erlebt oder gehört. Familienstellen ist ein wunderbares System, wo eine Gruppe zusammenkommt, meistens so 20 Menschen und mit einem Therapeuten und einer, also mehrere in der Gruppe, die stellen ihre Familiensituation auf. Und dazu suchen sie sich Stellvertreter aus der Gruppe und sagen so, du kannst du mal meine Mutter sein und kannst du mal mein Vater sein und das ist mein Bruder und so weiter. Und dann wird so eine Situation aufgestellt, natürlich mit Stellvertretern und nicht mit den echten Personen. Aber jetzt kommt's. Die Menschen, die da aufgestellt werden, die haben plötzlich die Empfindung dieser realen Personen. Das kann man nur glauben, wenn man es mal erlebt hat. Also jeder, der das noch nicht erlebt hat, kann ich echt nur empfehlen, geht mal zu so einem Familienstellen hin. Kann man so als Gast oder als Teilnehmer meistens relativ preiswert, weil die ja immer Leute suchen, die aufgestellt werden können. Und dann schauen wir, was passiert. Und wie derjenige, der aufstellt, häufig in Tränen ausbricht, weil die Menschen, die da aufgestellt sind, Sachen sagen, die dem derartig die Augen öffnen und so weiter. Und der Therapeut sorgt dann dafür, dass die heilsame Sätze miteinander sprechen. Und auch wieder interessant, dann kommt diese Person, die da aufgestellt hat, nach Hause und tatsächlich hat sich die Familiensituation, das heißt die Spannung zwischen den Familienmitgliedern verändert und oft aufgelöst, also heilsam aufgelöst. Das geht auch mit Verstorbenen. Also wenn da Konflikte sind, noch mit Verstorbenen oder mit dem gesamten Familiensystem. Also Familienstellen, großes, großartiges Werkzeug und ein weiteres Beispiel dafür, wie Geist funktioniert. Dass wir das auch auf dieser Ebene klären können mit Statisten, nicht mit den originalen Personen, sondern mit Statisten, verschiedene Emotionen ansprechen, die wirken lassen, mit heilsamen Sätzen Konflikte auflösen und dann wirkt das tatsächlich ins gesamte Familiensystem und eben auch bis hin zu Verstorbenen und so weiter. So kann man dann auch Karma auflösen oder Dinge, die weitergegeben worden sind über Generationen und immer wieder zu Konflikten und Leiden und so weiter führen. Ja. Ich möchte euch eine Grafik zeigen. Und zwar, ich sagte schon, jeder Gedanke, den ihr habt, den wir haben, der fußt entweder auf Angst oder auf Liebe. Es gibt nur diese beiden Wurzeln. Und wie gesagt, das eine ist die Angst, die vom Ego kommt, dass sich getrennt fühlt. Und das andere ist die Sicherheit des reinen Geistes, der sich seiner Unsterblichkeit bewusst ist und seiner Ewigkeit und die Basis, die Grundeigenschaft von reinem Geist ist Liebe. Es ist auch, wenn du jetzt das religiös betrachtest, ist das auch die Grundeigenschaften, sind das auch die Grundeigenschaften von Gott oder von Gottes Sohn, ist reine Liebe. Was das ist, es ist anders als das, was wir Menschen unter Liebe verstehen. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Ich möchte euch auf jeden Fall erstmal diese beiden Dinge zeigen und dazu gehe ich hier mal zurück zu meiner Eingangsmaske und wir gucken uns an den Baum der Angst. Also ich habe das hier mal in einer Baumgrafik dargestellt und das hat wie jeder Baum natürlich verschiedene Äste. Und worauf ich hinweisen will, ist, was diese Grundquelle von Angst, was die alles bedeutet, was die alles auslöst, worüber sich die meisten Menschen gar nicht so bewusst sind. Und eine davon ist Kontrolle. Also wenn ich Angst habe, dann will ich kontrollieren, damit nichts Schreckliches passiert. Diese Kontrolle wiederum führt zu Perfektionismus. Ja, wenn ich kontrolliere, dann weiß ich auch, oh, Dinge laufen gut und die laufen nicht so gut, also möchte ich sie möglichst besser machen. Das kann zu Perfektionismus führen. Kontrolle heißt auch, ich will überwachen. Ja, ich stelle überall Überwachungssysteme auf oder Kameras oder analysiere meine Zahlen dreimal am Tag oder wie auch immer. Oder auch eine Gesellschaft. Ne? Wenn ich Angst habe als Politiker oder in so einem autokratischen Staat und ich habe Angst, dass die Leute nicht das tun, was ich möchte oder mich nicht mehr unterstützen, dann fange ich an, die zu überwachen und die zu manipulieren und zu kontrollieren. Kontrolle führt auch zu Erwartungen, ja, weil wenn ich die Dinge kontrolliere, dann erhoffe ich mir auch bestimmte Ergebnisse. Ja, und es führt auch zu Misstrauen, ja, weil ich kontrolliere und stelle fest, oh, verschiedene Dinge sind gar nicht so, wie ich sie angenommen habe, ja. Ich bin Chef und ich habe da noch nie nachgeguckt, aber jetzt habe ich Angst, was machen meine Mitarbeiter eigentlich? Und jetzt gucke ich und sehe, oh, die sind einen halben Tag in der Kaffeepause. Ja? Und auf einmal entsteht Misstrauen, ja, durch Kontrolle. Und so führt das eine zum anderen und die Wurzel all dessen ist eben Angst. Und das hat natürlich noch viele, viele weitere Ärmchen. Kampf zum Beispiel, ja. Wenn ich Angst habe, dann bin ich bereit zu kämpfen oder auch mich zu verteidigen. Und das führt zum Beispiel zu Aggressionen. Ja, zur Verteidigung und Angriff, ne? Oh, ich muss mich schützen, aber ich muss auch andere angreifen, ja, damit ich hier nicht untergehe und so, ne? Das macht der Kampf. Dann ist da die Idee von Trennung. Das ist sowieso das, worauf die ganze Angst basiert. Und die Trennung führt wiederum zu Einsamkeit, ja. Wenn ich mich getrennt fühle, dann fühle ich mich einsam, dann fühle ich mich abgegrenzt oder ausgegrenzt. Und ich kann auch die Idee von Konkurrenz entwickeln. Das heißt, oh, da ich getrennt habe, wir sind jetzt nicht mehr alle eins. Also der reine Geist ist sich bewusst, dass wir alle eins sind. Ja? In dem Zustand des reinen Geistes weiß ich, du und ich, wir beide sind eins. Wir sind beide Geist, unsterblicher Geist. Du hast einen Körper, ja, und der vergeht irgendwann. Aber das, deine Essenz, das, was ich in dir sehe, das, wo deine Gedanken herkommen, das bleibt. Und das ist dein Geist. Das heißt, man schaut hinter die Formen. Aber das siehst du nur aus der Perspektive des reinen Geistes, nicht aus der Perspektive des Egos. Und deshalb ist das für die meisten von uns keine Wirklichkeit. Das ist das, was der Gedanke der Trennung macht. Ich bin von der Einheit getrennt. Ich bin nicht in der Einheit. Bewertung, ja, ich habe das schon mal angesprochen. Ja, Bewertung ist eine Eigenschaft des Egos, um Gefahren einschätzen zu können und um Dinge in gut und schlecht einzuteilen und so weiter. Wohin führt die Bewertung? Einmal zur Kritik, ja, also wenn ich Dinge bewerte, dann kann ich die auch kritisieren und sagen, eben gut oder schlecht. Das führt natürlich auch wieder zur Angst vor Kritik, ne? Also wenn ich andere bewerte, dann weiß ich, ich werde auch selber bewertet, ne? Das führt zu Vergleichen. Oh, du hast mehr als ich oder weniger als ich oder du bist weiter als ich oder weniger weit als ich oder du hast ein größeres Auto als ich und so weiter. Diese ganzen Vergleiche, die gibt es in der Einheit nicht. In der Einheit ist ja alles gleich. Also in der Einheit ist ja alles eins. Das nennt man ja die Einheit. Aber hier aus der Perspektive des Egos, des niederen Geistes, gibt es ein Ich und ein Du. Und diese Bewertung der Dinge, die führen eben dazu, dass wir Vergleiche anstellen, dass wir kritisieren und auch, dass wir selber Angst vor Fehlern kriegen. Weil wenn ich bewerte, dann weiß ich, wie gesagt, auch, oh, ich habe selber auch Dinge falsch gemacht. Ja? Und dann kommt dieses Gut und Schlecht, Gut und Böse, Gut und Schlecht, wie auch immer man das nennen will. Ja, und dann Mangel. Ne? Mangel ist eine große Idee, die aus der Angst herauskommt. Es ist zu wenig da. Oh, ich glaube, es ist zu wenig. Ich habe zu wenig Geld. Und oh, wahrscheinlich habe ich später zu wenig Rente. Und oh, wir haben zu wenig, keine Ahnung, Grundwasserspiegel oder was auch immer. Ja, also zu wenig Liebe vor allen Dingen. Ja, also oh, gibt ganz viel. Jeder empfindet eine andere Form von Mangel meistens. Und Mangel führt wiederum auch zu jeder Menge Dinge, Neid, Machtgier, ja, wenn ich Mangel erlebe, dass ich nicht wirkungsvoll bin, dann will ich Macht haben, ja, damit ich dem Mangel vorbeugen kann. Das führt auch zu Habgier. Wenn ich glaube, ich habe zu wenig, dann will ich ganz viel haben, raff, raff, raff. Ich habe nie genug. Also die Leute, die Geld haben, die sagen dann nicht, oh, ich habe viel Geld, jetzt brauche ich keins mehr. Nee, die wollen immer noch mehr. Das hört ja nie auf. Schönes Beispiel sind die Aldi-Brüder, die trotz ihrer Milliarden, die sie gemacht haben, wo man sich die Geschichte erzählt, dass die Sekretärin immer noch die alte Adresse, nachdem die umgezogen sind, mit der Schreibmaschine durchixt und die neue Adresse darunter schreibt, weil die zu geizig sind, Geld für neues Briefpapier auszugeben. Ist so eine Anekdote. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber hat man sich lange Zeit erzählt. Das passiert einfach aus Gier, ja, weil man sagt, ich habe nie genug und es gibt Mangel. Und die kamen ja aus dem Mangel. Das heißt, die hatten ja früher wenig. Aber die haben nicht in dieses Füllebewusstsein umschalten können. Und deshalb leben sie innerlich weiter im Mangel. Und worauf beruht der Mangel? Auf Angst. Ja, und festhalten. Also Menschen wollen natürlich festhalten, das, was sie haben und nicht abgeben, ja. Auch nicht Geld, ne? Also auch ein großes Thema. Großes Thema festhalten, nicht wegschmeißen, könnte ja noch für irgendwas gut sein, aus der Idee von Mangel und die wiederum kommt aus der Angst. Das sind Beispiele, das ist nicht vollständig. Man könnte auch noch weitere Begriffe da einfügen. Und jeder dieser Begriffe, die hier steht am Ende, die haben wieder zig Unterbegriffe. Ja? Das verästelt sich ins Unendliche. Und was ich hiermit zeigen will, ist, wie viele deiner Gedanken, wenn du diese Sachen kennst oder zumindest einige dieser Gedanken kennst, ja, dass du vergleichst, dass du kritisierst, dass du manchmal Konkurrenz empfindest, dass du Neid manchmal empfindest, dann kannst du hier sehen, das beruht alles auf Angst. Der Kern all dessen ist Angst. Und der Kern dessen ist alles Angst von deinem Ego, das sich aus der Einheit getrennt hat und jetzt alleine ist. Schauen wir uns das Ganze aus der Gegenperspektive an, nämlich aus der Perspektive der Liebe, aus der Perspektive des reinen Geistes, der wir in Wirklichkeit sind. Wir können uns das bewusst machen und all mein Bestreben und auch meine Arbeit bei Spiritwissen dient dazu, von dem einen ins andere zu kommen. Also von den Gedanken der Angst in die Gedanken der Liebe zu kommen. Das geht aber nur, wenn wir die Quelle unserer Gedanken wechseln. Und zwar weg vom ängstlichen Ego hin zu der Bewusstheit, wer wir wirklich sind, nämlich Geist. Unsterblicher, unverletzlicher, ewiger Geist. Das ist ein Prozess, das geht nicht über Nacht. Ich habe ja schon gesagt, dass Erleuchtung 850 bis 1200 Inkarnationen voraussetzt. Ja? Und das werden wir hier nicht an einem Abend aufholen können. Das ist nicht meine Absicht. Aber ich möchte auf den Weg weisen. Ne? Ich bin ja für mich selber auf diesem Weg und lade euch ein Stück weit mit mir zu gehen oder diese Perspektive sich anzuschauen und für euch das zu übernehmen, was für euch Sinn macht. Und möglicherweise könnt ihr euch dadurch sehr, sehr viel Zeit ersparen, sehr viele Umwege. Denn wir alle werden an diesem Punkt kommen. Das ist einfach der große Plan, der hier auf der Erde läuft. Das heißt, diese Bewusstwerdung, ja, von dem Abgetrenntsein eines Egos hin wieder zurück in die Einheit, in den Einheitsgedanken. Das ist das, wenn wir hier erleuchtet sind. Und dann hören wir auch auf zu inkarnieren. Dann brauchen wir keine weiteren Leben auf der Erde. Dann sind wir hier fertig. Was dann kommt, bespreche ich in einem anderen Vortrag. Heute erstmal der Baum der Liebe. Was ist, wenn Liebe deine Basis ist? Wenn du reiner Geist bist, du weißt, du bist unsterblich, du bist mit allem Leben verbunden. Ja? Schauen wir uns die einzelnen Dinge an. Dann ergibt sich Vertrauen. Vertrauen, weil du weißt, es kann dir nichts passieren. Ja? Also Vertrauen ist ja sozusagen das Gegenteil von Angst. Es kann dir nichts passieren. Das bedeutet Sicherheit. Das bedeutet Zuversicht. Ja? Du hast keine, du guckst vertrauensvoll und friedvoll und positiv in die Zukunft. Und es bedeutet auch Offenheit für die Dinge, die geschehen. Ja, also für deinen Alltag, für all die Dinge, die zu dir kommen. Ich bin noch da, ich muss nur was trinken. So, nächster Ast, Einheit. Einheit, das ist das Bewusstsein, dass wir alle einen Geist miteinander teilen und in Wahrheit ein Geist sind. Wohin führt das? Das führt zum Mitgefühl. Ja? Du bist ein Teil von mir. Das ist Verbundenheit. Das heißt, wenn es dir schlecht geht, dann geht es einem Teil von mir schlecht. Und indem ich dich sozusagen, indem ich dir helfe, aus der Angst herauszukommen, helfe ich auch einem Teil von mir, aus der Angst rauszukommen. Was ich für dich tue, tue ich automatisch auch für mich. Das ist die Idee, ja, die hinter der Einheit steht und die hinter der Liebe steht. Und es gibt eine Zugehörigkeit, weil wir alle Einheit sind, ja, weil wir alle aus der Einheit kommen und wieder in die Einheit eingehen werden. Und ich weiß, wir sind eine Familie. Also jeder Mensch, der mir begegnet, gehört zu dieser Familie. Annehmen ist auch eine Sache von Liebe. Liebe ist das Annehmen von allem, so wie es ist. Das ist in der irdischen Welt, also in der Idee des Egos, hat Liebe ja oft mal diese Idee, ja, ich mag dich und dann ist das Liebe. Oder du magst mich und dann liebst du mich. Aus der Perspektive des reinen Geistes ist Liebe was viel, viel, viel Umfassenderes. Es ist ein Bewusstseinszustand, der eben all diese Dinge, die jetzt hier an diesem Baum erscheinen, beinhaltet. Das ist was viel Größeres als das, was wir unserem Ego uns unter Liebe so vorstellen. Annehmen bedeutet unter anderem Selbstliebe, ja, weil annehmen heißt auch, dass ich mich selbst annehme, so wie ich bin, mit all meinen Unvollkommenheiten, mit meinen Ecken und Kanten, dass ich mal was vergesse, dass ich mal was runterfallen lasse, dass ich Dinge missverstehe und was nicht alles. Scheißegal, ich liebe mich so wie ich selbst. Ich mache immer das Beste, was geht, ja, und mehr braucht es auch nicht. Ja. Loslassen, ja, wenn man die Dinge annehmen kann, dann habe ich nicht mehr den Drang, sie verändern zu müssen. Ja, ich muss mich nicht mehr ändern, weil ich nehme mich so an, wie ich bin. Und es tritt dann auch eine gewisse Ruhe ein. Ja, weil ich brauche mich nicht mehr verändern, ich brauche nicht mehr strampeln, ich brauche nicht mehr hinter Dingen hinterherlaufen. Ich nehme meinen Alltag und die Dinge um mich herum so an, wie sie sind. So, dann geht's weiter. Frieden, das ist basiert auf Liebe. Ja, also wenn Frieden entsteht, das ist ein Wunsch auch, der aus der Liebe entsteht. Wer Frieden möchte, sehnt sich nach Liebe. Allerdings verstehen wir das falsch, dass wir im Außen nach Frieden suchen. Das Außen ist völlig egal für den Frieden. Das ist eine Betrachtung, die das Ego macht, ob das Frieden herrscht oder nicht. Entscheidend ist der innere Frieden. Und wenn du in der Liebe bist, dann hast du diesen Frieden in dir. Und zwar völlig unabhängig von dem, was in der äußeren Welt passiert. Wohin führt Frieden? Zum Beispiel zu Harmonie, Ausgeglichenheit und Stille. Ich glaube, brauche ich nicht weiter erklären. Ist logisch. Und als letzten Ast habe ich jetzt mal die Fülle genommen. Ja, die entsteht aus der Liebe. Die Liebe, wenn ich alles annehme, dann entsteht die Sicht, die Perspektive darauf, dass ich in der Fülle lebe. Es gibt diesen Spruch, Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn ich es mit anderen teile. Ja? Wenn ich dir 100 Euro gebe, dann habe ich 100 Euro weniger und du 100 Euro mehr. Das ist ja blöd, sagt das Ego. Ja? Da verliert der eine und der andere gewinnt. Wenn ich in der Liebe bin, dann sage ich, indem ich dir 100 Euro gebe, schenke ich sie mir selber. Und wenn das in dir Freude verursacht, ja, dann partizipiere ich an dieser Freude. Ich meine, wenn ich kein Geld habe oder ich lebe von Bürgergeld oder Hartz IV oder was auch immer, dann hat das natürlich seine Grenzen mit dem Geld. Es geht nicht darum, Geld zu verschenken. Es geht darum, Liebe zu verschenken. Und was ist Liebe? Das ist auch ein Lächeln. Ja? Ein Lächeln an der Supermarktkasse. Oder ja, die Hilfe von jemandem, der nicht aus seinem Auto rauskommt oder so. Oder dass zumindest man die Hilfe anbietet oder so. Also ich glaube, ihr habt alle eine Idee, wie das ist, wenn man anderen Menschen in irgendeiner Form Liebe schenkt. Und aus dieser Liebe entsteht Fülle. Und aus dieser Fülle entsteht Dankbarkeit für das, was dir geschenkt wurde. Ganz viele Dinge sind dir geschenkt worden. Dafür hast du nicht gearbeitet, die sind zu dir gekommen. Ja, aus Liebe. Und viele Menschen haben verlernt, dankbar zu sein. Deshalb sind sie auch unzufrieden. Fehlende Dankbarkeit ist eine Ursache von Unzufriedenheit. Es gibt mehrere, aber das ist eine ganz wesentliche. Die Fülle führt zu Freude am Geben. Weil wenn ich den Eindruck habe, ich lebe in der Fülle, ich habe alles, ja, dann teile ich gerne. Und dann freue ich mich daran, diese Freude zu teilen. Und ich sehe die Freude in dir. Und das ist gleich wieder eine Verstärkung der Freude in mir. Und insofern hast du jetzt Freude und ich habe auch mehr Freude, weil ich sie in dir sehe. Das ist die Weise, wie sich Liebe vermehrt. Ja, und das ist eben der Punkt, wo wir ins Glück kommen, ja, wo wir sagen, ich lebe in der Fülle, in Gesundheit, es ist so viel da, das ist das, was uns am Ende glücklich macht und ein glückliches Leben, einen glücklichen Bewusstseinszustand ermöglicht. Weil es sind nicht die Umstände in unserem Leben, die verantwortlich sind dafür, ob wir glücklich sind oder nicht, sondern es ist die Frage, wie wir darauf schauen, ja, wie wir das beurteilen. Und wenn wir das aus der Angst beurteilen, eines getrennten Egos, das sich ängstigt und das nach Sicherheit sucht, dann beurteilen wir das ganz anders und unangenehmer und mit dem Blickwinkel der Angst. Während wenn wir uns immer weiter daran erinnern und darin trainieren, zu erkennen, dass wir Geist sind, dann sehen wir das aus dem Blickwinkel der Liebe. Und dann verändert sich die gesamte Welt auf einmal. Und das ist eben dieser Prozess, für den ich arbeite oder den ich versuche zu fördern. Sowohl in mir selbst, ich bin ja auch nicht irgendwie vollkommen oder jetzt erleuchtet oder Halleluja, sondern ich befinde mich auf diesem Weg. Und indem ich das mit euch teile, wird es auch in mir immer wieder verstärkt und klarer. Es gibt diesen Satz, du hast nur das richtig verstanden, was du einem anderen erklären kannst. Also insofern ist das jetzt hier Egoismus, was ich mache. Ich versuche euch das zu erklären, auch um es selbst immer besser und tiefer zu verstehen. Natürlich nicht nur. Ja, das ist im Wesentlichen das, was ich über diesen Prozess und auch die Ursache für dieses Buch, das ich jetzt geschrieben habe, sagen wollte. Ich möchte mit euch noch zum Abschluss meines in Anführungsstrichen Vortrags hier, da möchte ich euch noch das Inhaltsverzeichnis zeigen von meinem Buch, damit ihr wisst, worum es eigentlich geht dabei. Es sind drei Stufen, die ich in meinem Buch beschreibe. Einmal die Illusion des Ichs. Das ist das, worüber ich jetzt mit euch gesprochen habe, was wir nicht sind. Also wir glauben, dieses Ego zu sein. Wir glauben, etwas zu sein, was wir in Wahrheit nicht sind. Wir glauben, ein Körper zu sein. In Wirklichkeit haben wir einen Körper. Ja? Und dann geht es im zweiten Teil um die Selbstbefreiung. Also wie komme ich von der falschen Vorstellung dessen, der ich bin, und wie komme ich aus dieser Quelle der Angst heraus? Ja? Und der dritte Teil beschäftigt sich dann eben mit dem eigentlichen Erwachen. Und da geht es mir darum, wie praktisch das zu erfahren. Hier geht es also um die reine Liebe. Hier geht es auch nochmal um Gott. Was ist Gott eigentlich und wie kann man den verstehen und auch unser Sein als Geist verstehen? Und es gibt einen großen Teil auch mit praktischen Übungen. Ja, jetzt danke ich dir ganz herzlich dafür, dass du so lange zugehört hast und dran geblieben bist. Und ich hoffe, du konntest das ein oder andere Interessante mitnehmen. Das Buch Der Lichtschalter in deinem Kopf ist ab sofort überall im Handel erhältlich. Könnt ihr bei Amazon bestellen oder bei jedem Buchhändler bei euch um die Ecke. Und ansonsten schaut vorbei auf meiner Seite spiritwissen.de. Ihr könnt dort einen kostenlosen Fernlehrgang abonnieren, den ihr dann per E-Mail erhaltet. So bleibt man also immer wieder dran an den vielen Themen, über die ich jetzt heute gesprochen habe. Es gibt auf meiner Seite auch ein Forum, um sich auszutauschen. Dort könnt ihr auch schreiben, was ihr von den Ideen und Ansichten haltet oder wie ihr das seht und so. Und last but not least, abonniert meinen Kanal, dann werdet ihr informiert, sobald es wieder einen neuen Beitrag gibt von mir. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.